Herzlich willkommen zu Supermarktmacher, der Podcast von LZ Direkt. Ihre Gastgeberin Svenja Alberti. Sie spricht mit Supermarktmacherinnen und Supermarktmachern über alles, was sie bewegt, was sie antreibt und wie sie ticken.
Herzlich willkommen bei Supermarktmacher, dem Podcast von LZ Direkt für alle, die den Handel besser machen. Heute sind wir in Mannheim, genauer gesagt bei dem Rewe-Kaufmann Shahin Karaslan. Er betreibt insgesamt 6 Märkte und verkauft und vertreibt unter der Marke Delikatessa mediterrane Feinkost. Wer Shahin kennt, weiß, er steht nicht still und sagt unverblümt seine Meinung. Shahin, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr drauf.
Shahin, du sagst selbst, mit diesem Markt kann ich Geld verdienen. Was bedeutet dieser Satz für dich? Wirtschaftlich, aber auch persönlich.
Gut, das hängt immer von dem Standort ab. Der Standort ist halt in der Innenstadtlage und ich weiß, welche Sortimente wir dort verkaufen können, zum Beispiel wie Getränke, Convenience oder Süßwaren. Die sind auch spannenträchtig, wo auch kaum Verluste da sind. Da sollte man eigentlich Geld verdienen.
Wie viele Kollegen und Kolleginnen haben dich vor dem neuen Standort gewarnt? Warum hast du deinen Markt trotzdem umgesetzt?
Tatsächlich, viele haben mich gewarnt, ich soll das nicht machen. Das hat auch den Hintergrund gehabt, weil seit 50 Jahren an diesem Standort ist nie was gelaufen. Da gab es so viele Versuche, aber kein Lebensmittel, von Elektro bis Promarkt und so weiter, hat nie funktioniert. Und deshalb hat man gedacht, dieser Standort wird nie funktionieren. Ich war anderer Meinung, ich lasse mich gerne beraten. Am Ende des Tages bin ich der Unternehmer und ich übernehme das Risiko und war mir sicher, das wird gut laufen.
Sag nochmal den genauen Standort des Marktes.
Das ist in Heidelberg in der Fahrtgasse 18, das ist in der Innenstadtlage, Anfang der Hauptstraße.
Ja, interessant, dass viele warnen und du dann trotzdem dein Ding durchziehst und du hast offensichtlich Erfolg.
Genau, deswegen bin ich hier ich und nicht die anderen, Daniel. Das heißt, jeder muss sein Risiko selber tragen, das ist das unternehmerische Risiko. Das macht einen Unterschied.
Was regt dich denn generell im deutschen Einzelhandel am meisten auf?
Ladendiebstahl und Fachkräftemangel. Das nervt mich.
In Leim hast du dich als Oberbürgermeisterkandidat aufstellen lassen. Was hat dich damals politisch motiviert und was davon ist heute noch so in dir aktiv?
Tatsächlich, ich habe ja 24 Jahre in Leim gewohnt. Und die Geschäfte waren immer in Heidelberg. Ich war auch im Gemeinderat dort. Heidelberg, tolle Stadt, aber ich habe in Leimen gewohnt. Leimen hatte riesen finanzielle Probleme. Aber auch die Innenstadtbelebung hat nicht funktioniert. Der Handel hat nicht funktioniert. Durch meine auch Vernetzung mit Handelsverband und IHK bin ich auch Mitglied der Vollversammlung. Wollte ich auch der Stadt, wo ich auch lebe, auch was zurückgeben und war der Meinung, ich kann es besser machen, Daniel, weil Leimen hat was Besseres verdient. Leimen ist eine schöne Stadt, ist eine Weinstadt, für diejenigen, die es nicht wissen. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben sich für den anderen Kandidaten entschieden. Wir waren insgesamt 4 Bewerber, ich bin damals Zweiter geworden.
Hat dich das gefuchst? Hättest du es wirklich gerne selbst gemacht oder warst du im Nachhinein dann auch ganz froh, dass du es nicht machen musstest, weil du ja eigentlich genug Arbeit mit deinen Märkten, denke ich, zu tun hast?
Also ich habe schon Bock gehabt dann, ja. Ich wollte mal so richtig was Schönes auf die Beine stellen dort und auch mal zeigen, dass es auch anders geht. Im Nachgang haben die auch gesehen, Leiming geht's immer noch nicht so gut.
Ich wird das ja nochmal was mit dem Oberbürgermeisteramt. Du engagierst dich seit Jahren im Bund der Selbstständigen. Was fehlt dir denn so in der politischen Debatte über Selbstständige und den Mittelstand?
Der Mittelstand ist die tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Mehr als 99% der Unternehmen sind im Mittelstand in Deutschland. Das wissen viele gar nicht. Und heutzutage, aber auch früher, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist nicht immer so einfach, weil man das ganze Risiko übernimmt. Ich glaube, in beiden Fällen, sowohl die Selbstständigkeit als auch der Mittelstand, obwohl die so wichtig sind, wird von der Politik nicht geschätzt. Und deshalb gibt es auch diese Probleme dann, ja.
Wenn du unser Wirtschaftsminister wärst, was würdest du dann für den Handel anders machen?
Ich würde erstmal mich so um Fachkräftemangel kümmern und besonders Stromsteuersenkung für alle, dass der Mittelstand auch mal entlastet wird, aber auch, dass die Familien, die zu wenig verdienen oder Mittel verdienen dann ja, dass sie auch entlastet werden und dadurch würde man die Kaufkraft stärken und dann haben die Leute mehr Lust, auch einzukaufen.
Du hast den Fachkräftemangel angesprochen. Was tust du selbst dafür, um Mitarbeiter zu finden?
In erster Linie versuchen wir natürlich aus Deutschland Leute zu finden über Schulen, über Messen, auch online. Und darüber hinaus, dann gucken wir im Ausland über die deutsche Botschaften, wie wir an die Leute drankommen, ob das jetzt Azubi sind oder Saisonalarbeiter. Versuchen wir sie für uns zu gewinnen. Die haben meistens auch B1-Niveau-Zertifikate und setzen bei uns in den Märkten ein.
Was machst du für Erfahrungen mit ausländischen Arbeitskräften?
Ich sag mal, über 70-80% haben wir ziemlich ganz gute Erfahrungen und am Ende des Tages arbeiten wir dort auch mit Menschen. Da gibt es auch wieder welche, die halt nicht so sind, die Qualität, die wir uns vorstellen, aber ich sag mal, mit Abstand die Mehrheit sind wir sehr zufrieden und das ist eine richtige Entscheidung.
Wie stimmst du Leute auf Deutschland ein, was sie hier so vorfinden?
Tatsächlich, da fangen wir erstmal mit der deutschen Kultur an, dann, ja, wie die Mentalität hier in Deutschland ist, dass die Leute wissen, was überhaupt was auf sie zukommt. Ja. Ein anderes Land, andere Glaubensgemeinschaft, andere Kultur, andere Gewohnheiten, andere Prozesse. Und da machen wir extrem viele Schulungen für sie und bereiten sie auch darauf vor und dann auf das Geschäft, dass sie wissen, was kommt überhaupt auf sie zu, ja, welche Arbeit wird von denen erwartet. Und wenn sie noch der deutschen Sprache mächtig sind und wir der, oder ich der Überzeugung bin, dass sie für uns geeignet sind, dann bekommen sie den Arbeitsvertrag und damit bekommen sie auch ein Visum, um nach Deutschland zu kommen.
Springen auch von sich aus einige ab, weil sie sagen, boah, mit der Mentalität in Deutschland, das habe ich mir vielleicht anders vorgestellt oder die Arbeitsplatzsituation ist eine andere, als ich eigentlich dachte. Das kann ich so nicht, ich komme nicht nach Deutschland.
Das gibt's, aber sehr selten, ja.
Also die haben, wollen schon gerne.
Die haben wir auch gehabt, das waren irgendwie Kinder wohlhabender Familien aus Neugier. Die wollten nach Deutschland kommen, die kennen Bayern München, die kennen Oktoberfest und Deutschland, großes Land, das sie mal gesehen haben dann, ja. Und dann kommen sie und dann sagen sie, das ist nichts für uns dann, ja. Gibt's auch.
Entschuldigung, ja. Nein, mach aus.
War an der passenden Stelle.
Ich habe extra gewartet.
Du sagst, du denkst den Markt vom Kunden her. Das merkt man auch, wenn man hier durch deinen Markt läuft. Was heißt das denn konkret, wenn du eine neue Filiale planst? Wie gehst du vor?
Also erstmal schaue ich mir den Grundrissplan an. Ja, und das ist erstmal das Material, was ich damit arbeiten kann. Das mache ich auch nicht alleine. Wir haben dafür auch eine Bauabteilung und Ladenlayouter, die uns dabei unterstützen. Aber es gibt halt einige Aspekte, wo wir darauf achten, da auch nachhaltig und langfristig planen. Ja. Da fangen wir schon mal an, bevor wir Sortimentsplan machen. Wie wollen wir die Regale hinstellen? Wie soll die Kundenführung laufen? Wie wollen wir die Kunden steuern, dass die Kunden durch den Laden laufen, bis zur Kasse? Das ist erstmal der erste Schritt. Dann, ja. Und dann kommt Sortiment, welches Sortiment wohin kommt. Und dass natürlich die Gänge sehr breit sind, dass wir keine dunkle Ecke haben, dann, ja. Dass das Sortiment nicht untergeht. Das sind halt so wichtige Aspekte. Immer aus Sicht der Kundschaft betrachten. Ich bin ein Kunde. Ich bin irgendwie auf der Baubranche beschäftigt oder an der Uni Heidelberg. Ich habe andere Probleme im Kopf. Ich gehe im Supermarkt, ich möchte einkaufen, aber ich möchte keinen Stress haben dann, ja. Und wenn er Frühstückartikel durch den Laden verteilt ist, dann ist es ein Stressfaktor für den Kunden. Oder die Gänge zu eng sind dann, ja. Ist auch für die Mitarbeiter ein Stressfaktor. Dann stehen sie halt im Wege mit dem Kunden und beide stören sich gegenseitig.
Ja, man merkt ein sehr entspanntes Einkaufen, aber man merkt auch eine gewisse Struktur dahinter. Also du lockst die Kunden schon auch in die gewissen Zonen, wo es Impulsartikel gibt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, das hast du richtig verstanden, Daniel. Ich meine, wenn man uns mal nach der Ort mal die Süßwarenabteilung anschaut, dann ja, machen wir uns nichts vor. Zumindest in Deutschland entspricht das nicht gesellschaftlichen Normen, dass man gewisse Schwäche gegenüber Süßwaren hat. Das kommt nicht gut an, wenn man überall erzählt. Deshalb haben sehr wenige Leute solche Produkte auf ihrem Einkaufszettel stehen. Es sei denn, sie haben eine Party oder so, also bewusster Einkauf oder auf Fußballspiel vielleicht ein bisschen Chips. Dann führen wir die Kunden so, dass sie wirklich durch diese Zone einfach Richtung Kasse laufen dann ja. Und was passiert? Dann kaufen sie es auf einmal, obwohl sie es vorher nicht auf ihrem Einkaufszettel haben.
Sehr gut. Man muss ja auch als Kaufmann ein bisschen mitdenken und gucken, wo man noch Zusatzumsätze herbekommt.
Absolut. Auch sogar bis zur Kassenzone dann, ja. Diese Inszenierung vor der Kassenzone, diese Kaugummi oder andere süße Ware dann kurz vor der Kasse, da nehmen sie immer nochmal was mit, ja.
Sind auch besonders schön beleuchtet bei dir.
Genau.
Ist nochmal so ein extra Hingucker, macht bestimmt auch nochmal viel aus.
Auf jeden Fall. Das kann man nicht übersehen. Auch mit Displays, ja, kann man nicht
Welche
übersehen.
Welche Erfahrungen hast du mit extra Kassenzonenartikeln an den Checkout-Kassen, an den Self-Checkout-Kassen gemacht?
Also die Erfahrung ist, dass diese Beleuchtete, was wir haben, im Eingang besser sind, als die eigentlich, die direkt an SEO-Kasse sind. Ich denke, das liegt auch daran, weil die Leute haben schon mit ihrem Einkauf schon fast abgeschlossen, wenn sie schon dort bezahlen wollen. Oder wenn einige schon bezahlen und merken, wie hoch die Einkaufssumme ist, dann einige überlegen sich nochmal, ob sie noch einen Kaugummi drauflegen.
Vielleicht so schon mit ihrem Zusammenpacken
beschäftigt. Absolut. Absolut.
Welche deiner Ideen hat sich auf der Fläche zuletzt als überraschend wirksam erwiesen?
Das war tatsächlich in der Innenstadt von Heidelberg, Thema Convenience. Wir haben ja grundsätzlich Diagramme, auch bei Mopro. Und das war mir wichtig, dass wir im Eingangsbereich, wo Obst und Gemüse ist, links davon, das sind ja die Kühlungen dann, ja, nicht nach Diagrammen umsetzen. Ich habe gesagt, alles, was ready to eat, to drink ist, wir nehmen das alles aus Mopro raus und alles wird hier platziert dann. Ja. Das heißt, wir haben zweierlei von Kunden. Wir haben Kunden, die wollen nur was Kleines kaufen, essen und trinken. Und wir haben dann andere Kunden, die normal einkaufen wollen. Erstens, der Vorteil ist, die gehen aus dem Weg voneinander. Und der zweite Vorteil ist, der Kunde, der so einfach mal Laufkundschaft ist, To-Go-Produkte haben möchte, hat alles da, weil sonst hast du da Choban-Eiran da, dann hast du andere Produkte. Auf der anderen Seite ist durch den Mopro komplett verteilt dann, ja, oder Milchschnitte auf der anderen Seite. So hast du alles auf einer Seite und das läuft richtig gut. Die Leute sind auch dankbar. Also diese ganze Convenience, ready to eat, to drink, alles zusammen. Nicht durch die, nach Lieferanten oder nach Marke im Mopro verteilt.
Probierst du selbst viel aus, dass du auch oft mal was umstellst?
Probieren zum Essen oder meinst du so?
Probieren einfach als Sortiment, wo du was platzierst, dass du auch mal umplatzierst oder?
Genau, ja. Genau. Das machen wir. Wir hoffen nicht, dass wir das oft machen müssen. Dann hat man vorher falsch gemacht.
Cool.
Genau. Also da sind wir ein bisschen sehr vorsichtig, weil ständig umbauen, das ist auch nicht gut. Da bringt man auch den Kunden durcheinander. Also bis jetzt war aber das bei uns nicht so oft der Fall, Daniel. Zum Glück dann ja. Das zeigt, dass die Entscheidungen vorher auch richtig waren. Aber ausschließen kann man das nicht. Es gibt immer wieder mal Kleinigkeiten.
Du arbeitest auch mit Robotern, verzichtest auf Bedientheken, setzt auf zwei klare Kundentypen. Ist das noch Supermarkt oder schon eher Retail-Inszenierung?
Die Zeiten, dass man einfach mal Kartonware hinstellt und dass der Kunde mit dir zufrieden ist, das ist schon vorbei. Die heutige Kundschaft will bequemer einkaufen und möchte günstig einkaufen und möchte aber auch was Schönes sehen. Das erwarten sie von einem Supermarkt. Die Zeiten sind vorbei, dass man einfach mal Ware platziert und dann wird der Laden von sich aus alleine laufen. Und zumal jetzt auch die Konkurrenz in Deutschland auch sehr groß ist dann, ja. Was die Metzgereitheken betrifft, das hängt immer vom Standort ab. Wie Thema Convenience, ja. Wenn man im Bayerischen Wald oder irgendwie im Schwarzwald in der einen Ecke viel Convenience machen, ist auch nicht immer zielführend. Da ist natürlich Bedienungstheke angesagt im ländlichen Bereich. Da ohne Bedienungstheke ist es eigentlich ein Todesurteil für den einen Supermarkt. Aus heutiger Sicht. Das kann sich in 10, 15 Jahren vielleicht ändern. Umgekehrt in den Innenstadtlagen, das muss einfach convenience-lastig sein. Da interessieren wenige Leute die Bedienungstheke. Und dadurch, dass meine Märkte eher Innenstadtlagen sind, ist für uns Bedienungstheke kein Thema dann ja. Und auch was die Roboter betrifft, das ist eine Live-Innovation für die Menschen, für die Kunden, besonders auch für die Kinder. Die spielen damit und die freuen sich sehr drauf.
Aber mehr verkaufen tust du durch einen Roboter nicht.
Ja, ich hoffe, dass dadurch mehr Kinder zu uns kommen, weil das denen Spaß macht. Dann. Am Ende des Tages entscheiden die Kinder, wo die Eltern einkaufen gehen. Dann.
Sehr gut. Du kamst vor 10 Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Wie sehr prägt dich diese Erfahrung heute noch als Unternehmer?
Tatsächlich, ich bin in einem Dorf neben Tigris in Mesopotamien geboren und auch die Kindheit dort verbracht und im Dorf gelebt, Landwirtschaft. Sogar mit 6, 7 Jahren war ich für 20 Ziegen sogar zuständig, dann ja, auch schon im kleinen Alter Verantwortung. Ja, hab also auch als Hirte gearbeitet. Als Kind, später hat mein Vater einen Onkel Mehmet Kleinladen, hier in Deutschland sagt man Tante Emma Laden, im Dorf aufgemacht. Die Verantwortung, das hat mir schon als Kind beigebracht. Aber auch heute, wenn ich jetzt träume, wenn ich denke, wenn ich rechne, alles auf Kurdisch. Mhm. Ja, das nimmt einen mit einfach. Wenn du einmal drin hast, dann kannst du es wahrscheinlich nicht mehr steuern.
Deine Frau leitet ja einen deiner Märkte und ihr habt insgesamt 5 Kinder. Was lernst du denn so als Familienvater, was dir auch im Handel hilft?
Also zunächst mal bin ich sehr froh, obwohl wir das so eng zusammenarbeiten, privat und auch geschäftlich, ja, dass es bei uns so gut läuft, Anja. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, und aber auch die Kinder sind engagiert, sie freuen sich immer drauf. So wie ich auch gelernt habe, als Kind die Verantwortung, das übernehmen sie jetzt auch. Langsam die Verantwortung, ja, der Kleinste ist 10 Jahre alt, kommt und guckt, ob der Laden vorgezogen ist und wenn Leergut nicht funktioniert, sagt Papa, da stimmt was nicht, Tanja. Oder wenn er was sieht, schreibt er manchmal, was nicht in Ordnung ist, Tanja. Da lerne nicht nur ich mit Verantwortung, sondern auch die Kinder.
Sehr gut schon anerzogen, den Handel ja. Zu sagen. Du wirkst immer wie jemand, der mit ganzer Energie für das steht, was er tut. Was treibt dich denn an?
Ich muss ja nichts machen, aber das, was ich mache, ich möchte das immer richtig machen dann, ja. Ich habe keinen Bock, irgendwo in der dritten Liga zu spielen und Bundesliga ist auch nicht schlecht, aber ich möchte nicht nur im Champions League spielen, sondern auch dort bleiben. Das ist immer so meine innere Motivation, warum ich das einfach alles dafür tue. Das kostet natürlich auch gewisse Opferschaft, Lebensqualität, Zeit, Nerven. Das ist mir bewusst, aber diese Opferschaft bringe ich, weil ich sie so haben möchte.
Ja, du hast auch deine eigene Eigenmarke, Delikatessa, gegründet und die ist mittlerweile in 500 Märkten gelistet. Was war da die zündende Idee dahinter?
Du, Svenja, wir werden irgendwann mal alle sterben. Und tatsächlich war mir immer wichtig, dass ich auch nach meinem Leben irgendwelche Spuren hinterlasse. Dass man sagt, das war sein Werk. Und daran habe ich echt sehr, sehr lange gearbeitet dann. Und auch mit Logo, welche Produkte und die auch nachhaltig sind vor allem. Ja, also wir reden jetzt über mediterrane Spezialitäten. Ich glaube, die werden immer wichtig bleiben, weil sie einfach gesunde Produkte sind. Und das war meine Motivation.
Du setzt bewusst auch auf Produkte, die erklärungsbedürftig sind. Warum?
Wir haben ja über 200 Artikel. Nicht sind alle erklärungsbedürftig, so wie rote Linsen, Tahin oder Sonnenblumenkerne oder 60 Artikel Nüsse und so weiter. Die kennt man ja, aber wir haben natürlich auch so wie Mungbon oder ähnliche Produkte, die man hier in Deutschland nicht kennt, aber das sind gute, gesunde Produkte. Und das wird den Menschen auch nachhaltig helfen. Dann haben sie Rezepte und dann kommen sie zu uns und sagen, das hat nur Delikatesse. Wir wollten ja bewusst bei Hülsenfrüchte die Nummer 1 in Deutschland sein. Diese Sortimentsbreite und Tiefe hat kein Unternehmen, kein Lieferant in Deutschland. Da sind natürlich nicht immer alle Schnelldreher wie Mungbon und Danja, aber das Sortiment haben wir.
Wie wichtig ist denn der Preis für den Erfolg von Delikatesse und wie definierst du Qualität?
Na gut, die Lateiner sagen, pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten. Wenn wir unserem Kunden sagen, mit unserem Produkt können sie Geld verdienen und der Preis am Regal für den Kunden auch angemessen ist und auch die Qualität stimmt, dann hat das auch eine Zukunft. Und wenn die Leute wissen, mit Delikatesse verdiene ich Geld, dann werden wir auch interessant auch für den Handel.
Was würdest du einem Kollegen raten, der eine eigene Marke aufbauen will?
Ich würde ihm erstmal sagen, er soll erstmal gut überlegen, Daniel, ob das eine gute Idee ist. Weil ja, tatsächlich, Daniel, weil so eine Marke aufzubauen in den Dimensionen ist keine Selbstverständlichkeit. Wir verkaufen inzwischen auch im Ausland. Es gibt immer wieder mal Kollegen, die so lokal immer mal was machen, dann, aber nur auf lokaler Ebene, dann, aber so Dimensionen bundesweit und dann noch international auf den Messen. das ist schon eine große Herausforderung. Das kostet nicht nur Geld, Zeit, auch Nerven und auch gewisses Risiko. Aber auch die Idee muss ja auch funktionieren dann ja. Es ist ja nicht so, dass der deutsche Handel wartet, bis irgendein Kaufmann oder Kauffrau eine Marke auf den Markt bringt dann. Das ist ja nicht so.
Ja, jetzt sind internationale Spezialitäten ja ein Riesensortiment, was jeder braucht. Ne?
Ist so.
Du hast 6 Märkte, eine Marke, ein starkes Team. Was fehlt noch?
Ich habe mal in der Abiturprüfung das Thema Faust genommen von Goethe. Und wer das kennt, der weiß, dass es nicht so einfach ist. Und da geht es auch um Thema Stillstand und Fortschritt. Ja, das hat mich bis heute lebenslang geprägt. Dann ja. Alleine, wenn man dort bleibt, wo man ist, das ist schon mal Stillstand. Obwohl man sehr gut ist, aber wenn man sich nicht weiterentwickelt, das ist eigentlich schon Stillstand dann, ja. Und wir haben so viele Chancen, noch besser zu werden, auf der Fläche, in den Märkten noch besser zu machen. Und mit Delikatesse ist noch nicht überall drin, im Handel und im International. Da ist noch viel Arbeit. Da bin ich noch am Anfang und stehe immer noch unter Strom.
Na, du hast auf einiges, auf jeden Fall viel vor.
Es gibt immer schwierige Zeiten und ich sage immer, es gibt immer eine Lösung. Denke nie dran, aufzugeben.
Sehr schön. Können wir uns alle eine Scheibe von abschnappen. Wenn du einem jungen Menschen heute einen Rat mitgeben würdest, der sich selbstständig machen will als Kaufmann, was wäre das?
Ich würde erstmal empfehlen, dass die Person sich gut auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Ja? Was ist Selbstständigkeit? Was bedeutet Selbstständigkeit? Ja, was muss ich tun?
Gehe ich in die Küche.
Oder was muss ich einfach bringen dann, ja? Was sind die Vor- und Nachteile, ja? Das Problem haben halt viele Leute, die sich vorher nicht gut erkundigen. Was bedeutet überhaupt Selbstständigkeit? Und dann gehen sie da rein, dann haben sie teilweise mal Schwierigkeiten. Deshalb, dass sie das erstmal verstehen dann, ja? Und welche Vorteile das für sie hat und welche Nachteile das hat. Und dann können sie sich immer noch überlegen, ob sie das machen wollen oder nicht dann, ja? Aber die Vorbereitung ist mehr als 50%.
Was ist für dich der wichtigste Satz, den Kundinnen und Kunden nach einem Einkauf bei dir sagen sollten?
Herr Karaslan, es hat Spaß gemacht, bei Ihnen einzukaufen. Wir kommen gerne wieder.
Vielen Dank, Shahin. Das war ein sehr schönes Gespräch und wir wünschen dir weiterhin sehr viel Erfolg und sind gespannt, was du alles so auf die Beine stellen wirst in Zukunft.
Ich danke dir. Schön, dass ihr gekommen seid. Gute Zeit, bleibt gesund.